Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, wieder hier zu sein. Und nach dieser Sommerpause, wo wir ja verschiedene Gäste auch hatten, die gepredigt haben, machen wir heute weiter in unserer Serie zum 2. Thessalonicher Brief. Und wir schauen heute den zweiten Teil vom 2. Kapitel an. Alexandra hat vor den Sommerferien über den ersten Teil gesprochen, da ging es um den Antichristen. Und heute lesen wir ab Vers 13, wo Paulus sich an die Gläubigen in Thessaloniki wendet. Und zwar schreibt er, für euch, eben die Gläubigen in Thessaloniki, hingegen vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken. Denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Heute werden wir 5 Verse zusammen anschauen. Und in diesem kurzen Abschnitt macht Paulus etwas Interessantes. Er fasst nämlich unsere ganze Erlösung zusammen, im Hinblick auf unsere Vergangenheit, auf unsere Gegenwart und auch auf unsere Zukunft. Und hier im Vers 13 spricht Paulus über unsere Erlösung, die die Vergangenheit betrifft. Und zwar sagt er, ihr wurdet von Gott erwählt. Das Wort, das Paulus hier im griechischen Urtext braucht, ist Heilato, und das könnten wir übersetzen eben als erwählen oder auch aussuchen. Es ist klar, nicht wir haben Gott gewählt, sondern er hat uns erwählt. Er hat sich für uns entschieden. Das lesen wir auch im Epheser 1, Vers 4, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Paulus betont hier, dass unsere Erlösung ganz von Gott abhängt. Er hat uns erwählt, noch vor die Schöpfung eben Wirklichkeit wurde und noch bevor jemand von uns irgendetwas hätte leisten oder verdienen können. Die Bibel lehrt, dass Gott Menschen zur Erlösung erwählt. Und gleichzeitig möchte ich hier auch betonen, dass die Bibel nicht lehrt, dass er Menschen zur Verdammnis erwählt. Aber Menschen gehen verloren. Und zwar aufgrund von ihrem freien Willen. C.S. Lewis, er war lange ein überzeugter Atheist und hat dann Jesus gefunden, oder Jesus hat ihn zu sich gezogen. Er wurde Uniprofessor, hat Verschiedenes geschrieben auch, und er hat das so formuliert. Am Ende gibt es 2 Gruppen von Menschen. Die Menschen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Es ist Gottes Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden. Ich möchte das noch einmal unterstreichen. Wir lesen das auch in 1. Timotheus 2, 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist dieser innige Wunsch Gottes, aber die Bibel lehrt keine Allversöhnung. Es ist falsch zu glauben oder auch zu lehren, dass eines Tages alle Menschen erlöst sein werden. Ein weiterer Punkt, den ich da erwähnen möchte, ich gehe noch einmal auf Vers 13, ist, dass Paulus von diesen Erstgeborenen spricht. Dieser Begriff geht auf das Alte Testament zurück. Und hier galten alle Erstgeborenen, Tiere, Menschen oder auch Früchte, die Erstlinge, als Gottes Eigentum. Und ich denke, das ist eine Erinnerung an uns alle. Wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören Gott. Und als dieses Eigentum Gottes sind wir eben berufen zur Erlösung. Also ich habe es schon erwähnt, da steht, Paulus sagt, er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Also hier spricht Paulus über die Vergangenheit. Paulus hat uns, ehe der Welt grundgelegt wurde, erwählt zur Erlösung. Und jetzt geht es aber hier am Schluss, dieses gerettet, um unsere Bekehrung in der Gegenwart. Das ist unsere Bekehrung, unsere Wiedergeburt, diese 180-Grad-Wendung. Wir sind alle in die Irre gegangen, wir sind von Gott weggegangen und wenn wir uns bekehren, dann wenden wir uns Gott wieder zu. Und Paulus, er sagt hier zwei Aspekte. Er sagt, einerseits geschieht dies durch das heiligende Wirken seines Geistes. Jemand, der viel darüber gesprochen hat, ist Augustinus. Augustinus ist ein Kirchenvater und er hat das, ich finde das so stark, als die vorauseilende Gnade Gottes definiert. Oder auch als die zuvorkommende Gnade von Gott definiert. Gott kommt dem Menschen entgegen durch dieses Wirken des Heiligen Geistes. Er weckt in uns Menschen die Sehnsucht nach Erlösung. Und der Heilige Geist, er tut, was kein Mensch tun kann. Und zwar ist es die Sündenerkenntnis. Niemand von uns kann das aufgrund von Logik oder so, dass wir merken, wir sind Sünder. Wir sind heilsbedürftig. Wir können das auch nicht bewirken im Leben von einem anderen Menschen. Wir können dafür beten. Aber diese Sündhaftigkeit, diese Verlorenheit zu erkennen, ist immer das Werk vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, neben eben dieser Erkenntnis von Schuld und Sünde, tut auch etwas anderes, und zwar er zieht uns Menschen zu Jesus hin. Er weist immer auf Jesus hin. Und ich habe da ein wunderbares Zitat gefunden, und zwar hat der Schreiber, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, geschrieben, wenn Christus nicht wäre, gäbe es kein Festmahl. Wenn der Heilige Geist nicht wäre, gäbe es keine Gäste. Dass wir heute da sind, dass wir Jesus erkannt haben, ist Gnade. Und ich denke, wir dürfen auch immer wieder Danke sagen dafür, dass der Heilige Geist eben uns zu Jesus gezogen hat. Dass er uns diese Erkenntnis geschenkt hat, wir brauchen ihn. Noch ein letzter Gedanke zu diesem ersten Vers. Paulus, er zeigt hier auch die zwei Seiten an, die es für unsere Erlösung braucht. Einerseits eben das Wirken seines Geistes und andererseits sagt er auch durch den Glauben an die Wahrheit. Ich möchte hier betonen, es geht nicht daran oder darum, dass wir an eine Theorie glauben, sondern der Glaube an die Wahrheit ist dieses tiefe, unerschütterliche Vertrauen in eine Person. Und es ist diese Person, die von sich gesagt hat, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das ist Jesus Christus. Also es braucht dieser Glaube an Jesus Christus. Und wenn wir die Geschichte, die Kirchengeschichte betrachten, dann sehen wir, dass es immer wieder Strömungen gab, die sehr stark Gottes Teil betont haben. Also sein souveränes Handeln. Und andere Strömungen, vielleicht auch Zeiten, wo sehr stark der Anteil des Menschen auch betont wurde. Es braucht diese Entscheidung des Menschen. Wo ist die Lösung? Die Bibel lehrt beides. Einerseits Gottes Erwählung und sein souveränes Handeln. Andererseits die menschliche Verantwortung und auch, dass es eine Entscheidung braucht. Beides ist gleichzeitig wahr. Und die Bibel sagt, es ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Also nicht im Sinne von, es ist versteckt, wir können es nicht wissen oder so, aber es ist etwas, was wir verstandesmäßig nicht einordnen können. Es ist nicht 1 plus 1 gibt 2, wir können es nicht verstandesmäßig erfassen, aber wir dürfen es im Geist annehmen und als wahr erkennen. Und so gehen wir weiter zu Vers 14. Dort schreibt Paulus, das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Die Verkündigung des Evangeliums ist nicht nur eine Botschaft zur Erlösung, sondern auch eine Einladung, dass wir an der Herrlichkeit von Jesus teilhaben dürfen. Und hier richtet der Apostel Paulus eben seinen Blick in die Zukunft und er sieht das Ergebnis der Erlösung. Wir werden Jesus einmal in seiner ganzen Herrlichkeit sehen, von Angesicht zu Angesicht, so wie er ist. Und wir werden für immer bei ihm sein und wir werden ihm gleich sein. Das ist das Ziel unseres Glaubens und es ist auch unsere Hoffnung. Jemand hat einmal gesagt, Christus steht nicht hinter uns in der Vergangenheit, sondern vor uns als lebendige Hoffnung. Was wir bis jetzt angeschaut haben, also die Verse 13 und 14, sind eigentlich eine Mini-Ausgabe, total komprimiert, vom Evangelium. Die Erwählung von Ewigkeit her, dann die Bekehrung, die nötig ist, die der Heilige Geist wirkt, wo es auch unser Glaube braucht, und dann die Aussicht. Wir werden teilhaben an der Herrlichkeit von Jesus in der kommenden Welt. Und dann, nach eigentlich dieser Darlegung des Evangeliums, schreibt Paulus Folgendes. Daher, also wenn ihr das erkannt und erlebt habt, daher bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir euch überliefert und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Paulus sagt, dieses Privileg, erlöst zu sein, führt dazu, dass wir festhalten sollen daran, dass wir standhaft bleiben sollen. Wichtig ist hier, es geht nicht in erster Linie um festzuhalten an einer Theorie, irgendwie an Auswendiglernen von Bibelversen oder einfach ein Bibelwissen, das ist auch wichtig, aber es meint hier viel mehr. Es meint, lasst die Wahrheiten des Evangeliums jeden Bereich von eurem Leben prägen. Haltet mit allem, was ihr seid, daran fest. Gedanken, Wort und Tat. Es geht hier weniger um die richtige Theologie, also das richtige Wissen über Gott. Wir wissen ja auch, dass es viele Theologen gibt, die gar nicht an Jesus glauben, sondern es geht um die richtige Theopraxie, könnten wir sagen. Also das richtige Handeln, das sich aus dem Glauben an Gott ergibt. Und das, was Paulus hier erwähnt, sei es mündlich oder brieflich, was euch überliefert wurde, das liegt uns auch vor, und zwar in der Bibel, in Gottes Wort. Unverkürzt, unverfälscht und bis heute wahr und mächtig. Ich habe mir auch die Frage gestellt, was sind denn Faktoren, die uns zu Fall bringen können, die dazu führen, dass wir eben nicht standhaft bleiben. Ich denke hier an Irrlehren, einfach Lehren, die nicht der Bibel entsprechen, die heute Morgen gelehrt werden in Gemeinschaften, die verbreitet werden. Ich denke auch an Verfolgung, Bedrängnis, dazu führen, dass wir loslassen an Jesus. Aber auch etwas ganz anderes, einfach Weltlichkeit. Der Vers, mit dem ich berufen wurde in den vollzeitlichen Dienst, ist Römer 12, die Verse 1 und 2, wo es um dieses lebendige Opfer geht. Und im Vers 2 heißt es dann, passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch erneuern in eurem Denken. Dann auch Gleichgültigkeit für Gottes Wirken, für sein Reden. Vielleicht haben wir gestartet als feurige Nachfolger, Nachfolgerinnen, aber mit der Zeit sind wir einfach so in einen Trott gekommen und so ein bisschen wie eine Teflonschicht entwickelt, wie eine Bratpfanne. Und wir besuchen vielleicht den Gottesdienst, wir lesen die Bibel, aber es kommt nicht mehr ins Herz, sondern es perlt einfach an uns ab. Und da geht es eben vielleicht auch in das, was ich vorher schon gesagt habe, mit Theologie und Theopraxie. Vielleicht halten wir es einfach für wahr. Wir sagen, ja, das könnte ich alles unterschreiben, aber es hat keinen Einfluss in meinem Leben. Es ist das, was Jakobus auch sagt, ohne Taten ist der Glaube tot. Werke erlösen uns nicht, da müssen wir nicht darüber sprechen. Aber Werke werden eine natürliche Auswirkung sein von dem, dass Jesus in uns lebt und wirkt. Ich möchte noch ein Wort sagen zu diesem Verb überliefern. Das ist mir begegnet in einem Bibelkommentar, das hat mich sehr angesprochen. Dieses Verb hier ist das gleiche, das gebraucht wird in der Passionsgeschichte, wo beschrieben wird, dass Jesus an die Römer überliefert wurde und ans Kreuz eigentlich überliefert wurde. Und ich habe mir diesen Gedanken, oder dieser Gedanke ist mir gekommen, ist das nicht auch ja, ein Stück weit ein Hinweis darauf, dass es der Bibel heute auch so ergeht wie Jesus? Vielleicht verspottet, verachtet, geleugnet, nicht erkannt oder einfach auch nicht anerkannt als eine Autorität, unter die wir uns beugen. Und hier möchte ich einfach diese Frage uns auch stellen zum Weiterdenken, welchen Stellenwert hat das Wort Gottes in unserem Alltag? Es ist einfach ein Fürwahrhalten, wo wir sagen, ja, einmal in der Woche höre ich ja 20 Minuten etwas dazu. Oder ist es etwas, das wir immer wieder auch essen, das uns nährt? Wie Schwarzbrot, das uns auch die Kraft gibt für das, was ansteht. Uns formt, uns verändert. Wir kommen zu den Versen 16 und 17, schon der Abschluss von diesem zweiten Kapitel. Paulus schreibt, wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Nachdem Paulus also seine Botschaft formuliert hat, formt er oder fasst er das noch einmal zusammen in einem Gebet. Und er sagt, die Liebe und die Gnade Gottes, die ihr erlebt habt in der Vergangenheit, die sichtbar auch wurde, durch Jesus Christus, durch seinen Tod, seine Auferstehung, die soll uns ermutigen für das, was kommt, für die Zukunft. Wir dürfen für jeden neuen Tag erwarten, dass er uns ausrüstet mit Mut, mit Kraft, dass er da ist mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Hoffnung. Und diese Hoffnung, die soll uns durchtragen, durch die Stürme des Lebens und bis in den Tod hinein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde meinen Alltag doch auch nicht so schnurgerade. Da gibt es doch auch immer wieder Turbulenzen, würde ich dem sagen. Und es gibt Momente, wo ich mich sehr schwach fühle, vielleicht auch überfordert oder auch entmutigt. Macht es denn einen Unterschied? Oder vielleicht, wo sehe ich in meinem Leben auch Frucht, Veränderung, vielleicht dort, wo ich Baustellen sehe. Und das Gebet hier von Paulus, dass wir auch für uns in Anspruch nehmen dürfen, das erinnert uns daran. Gott, er wird unsere Herzen stärken und ermutigen. Dieses Wort für ermutigen heißt im griechischen Urtext übrigens parakalesai. Das heißt ermutigen, trösten, auch ermahnen. Und es ist auch ein Hinweis auf den Dienst von Paraklet. Paraklet ist der Heilige Geist. Und er lebt durch die Wiedergeburt in uns und er tut das. Stärken, trösten, ermutigen, aber auch bewahren und erhalten. Und so komme ich zum Abschluss von meiner Predigt und ich möchte uns einfach auch noch das mitgeben. Gott hat alles getan und vorbereitet, was wir brauchen in seiner Nachfolge. Und er gibt uns Kraft. Es heißt dort, für jede gute Tat, jedes gute Wort. Und gut heißt übrigens gottgefällig. Und so dürfen wir auch wieder gesendet werden von hier. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wir dürfen ein Segen sein für unsere Mitmenschen und Gott Ehre machen durch unser Leben. Amen. Wir haben einen Moment, einfach 2 Minuten, wo wir still sind und ich werde dann diesen Moment noch mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, Jesus Christus, ich möchte dir einfach Danke sagen von ganzem Herzen für dein Wort. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist wahr. Und dein Wort soll uns immer wieder auch treffen und uns verändern, auch aufzeigen, wo Licht muss hineinkommen. Wir möchten immer wieder einfach Danke sagen, dass wir dürfen erlöst sein, dass du uns erwählt hast, noch ehe die Grundlagen dieser Welt geschaffen worden sind. Danke vielmals, haben wir auch dürfen erkennen, durch das Wirken von deinem Geist, dass wir Erlösung brauchen. Und danke auch für die Hoffnung, dass nach dem Tod nicht einfach fertig ist, sondern wir dürfen wissen, wir dürfen einmal dich sehen. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dir. Vielleicht wird das sein, wenn wir sterben, vielleicht wird das sein, wenn du vorher wiederkommst. Aber wir möchten einfach Danke sagen dafür. Und ich möchte dir auch Danke sagen, dass du uns nicht alleine lässt, auch im Alltag. Gerade dort, wo es herausfordernd ist, wo wir vielleicht kämpfen. Ja, vielleicht auch mit Gesundheit, aber auch in Beziehungen. Vielleicht Nöte, die seelisch sind, geistlich sind. Du weißt es. Ich möchte dir Danke sagen, dass du durch den Geist uns immer wieder tröstest. Du bist der Tröster. Du ermutigst. Du rüstest uns aus mit Weisheit und Kraft. Und so danke ich dir, dass auch nicht der Druck muss sein muss, um irgendwie ja, gute Taten zu tun, sondern wir dürfen einfach das geschehen, dass du dein Werk in uns tust. Und dass unser Leben einfach Zeuge davon ist, dass du lebst in uns. Und so danke ich dir, dass ich uns alle einfach dir darf anbefehlen darf, für heute Nachmittag, für die kommende Woche. Danke für deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Amen.